Welle Niederrhein. Der Talk am Sonntag.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem sehr, sehr besonderen Talk am Sonntag hier bei Welle Niederrhein. Mein Name ist Rafael Hamdan. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir sprechen jetzt gleich mit José Sagado. Er ist eigentlich hier aus der Region. Er lebt am Niederrhein. Aktuell ist er aber in Kiew, sitzt dort fest und kommt da nicht weg. Er ist uns jetzt gleich zugeschaltet, direkt nach dem nächsten Titel, nämlich nach Andreas Burani auf anderen Wegen. Ihr könnt mir über WhatsApp gerne eure Gedanken und eure Eindrücke schildern über die 021 51 50 60 70. Und jetzt gleich sprechen wir mit José. Andreas Burani auf anderen Wegen hier bei Welle Niederrhein um 7:07. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag mit uns. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zum Welle Niederrhein Talk, der heute ein ganz besonderer ist. Denn ich spreche heute mit José Sagado. Er ist hier vom Niederrhein, sitzt aber aktuell in Kiew fest und er ist uns gerade live zugeschaltet. José, kannst du mich gut verstehen? Kannst du mich hören?
Ja, hallo.
Hi, José.
Alles super.
Vielen Dank, dass du in einer unglaublich verrückten Situation die Zeit nimmst, dich mit uns zu unterhalten. Wir sprechen ja schon seit einigen Tagen miteinander, deswegen duzen wir uns auch gerade nicht, dass sich da jemand drüber wundert. José, du bist, um das mal ganz kurz zu erklären und einzuordnen, eigentlich Portugiese, du bist in Portugal geboren, aber eigentlich bist du groß geworden in Holland, hast auch lange in Venlo gelebt, aber lebst jetzt aktuell bei uns am Niederrhein, nämlich in Mönchengladbach, richtig?
Ja, das ist alles richtig.
So, und deine Freundin, deine Herzdame sozusagen, ist Ukrainerin. Das ist auch der Grund, warum ihr aktuell gemeinsam in Kiew seid und das ja auch schon seit einiger Zeit. Jetzt hat sich das alles gerade überschlagen in den letzten Tagen. Erzähl mir mal ganz kurz erst einmal, wie geht's dir jetzt gerade momentan? Du sitzt sozusagen im Epizentrum mit deiner Freundin und deiner Schwiegermutter in Spee sozusagen. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir?
Ja, es sind alles gemischte Gefühle im Moment. Die Waage schlägt sich hier jedes Mal in die entgegengesetzte Richtung. Es ist von Glücksgefühlen, dass man die Nacht überlebt hat zum Beispiel, bis Trauer um unsere ukrainische Streiter hier, um die Bevölkerung, um die Gefallenen. Es gibt gute Nachrichten, es gibt schlechte Nachrichten. Man taumelt immer vom einen Extrem ins andere. Und das ist sehr ermüdend und sehr kraftraubend und geht auch auf Konzentration und es ist nicht leicht.
Aber du hältst dich wacker, muss ich sagen. Und die Gespräche in den letzten Tagen mit dir haben mir auch gezeigt, wie viele Nerven du hast, wie stark die vor allem auch sind und wie groß dann der Zusammenhalt und merkwürdigerweise auch irgendwie die Kraft irgendwie noch bei euch ist, bei dir, deiner Freundin, aber auch deiner Schwiegermutter in Spee. Lass uns mal ganz kurz zurückgehen in die vergangenen Tage. Es war ja so, dass man kann sagen, der 24. Februar, also im Prinzip am Donnerstagmorgen, hat sich die Welt ein Stück weit verändert und ich glaube nicht nur ein Stück weit. Erzähl mir mal kurz, ihr habt ja in der Nacht mitbekommen, dass die ersten Angriffe, die ersten Soldaten sozusagen in die Ukraine kommen. Wie hast du diese Nacht, wie habt ihr diese Nacht erlebt?
Ja, es war eigentlich unglaublich, weil ich glaube, ganz Ukraine hatte sich so ein bisschen darauf eingestellt, okay, Russland möchte gerne die zwei illegale Volksrepubliken da haben und dann würde sich das alles legen, etc. Wir waren alle wie versteinert.
Das heißt, in der Nacht habt ihr schon, in der Nacht habt ihr dann auch schon Artillerie gehört oder vielleicht sogar die ersten Anschläge?
Nicht, wir waren ja ziemlich weit vom Front entfernt, weil in dem Moment sind die Russen ja über den Osten einmarschiert und das war noch ziemlich weit entfernt. Da ist das uns noch nicht so nah gekommen. Aber die Sache ist einfach, dass keiner erwartet hatte, dass Russland wirklich tatsächlich bis nach Kiew marschieren würde. Mhm. Und das wurde uns dann mit der Zeit auch bewusst und hat das alles dann noch natürlich verschlimmert, desto näher die gekommen sind.
Mhm. Wann hast du realisiert, dass die Situation für euch ganz konkret insofern eskaliert, dass das praktisch tatsächlich als vor der eigenen Haustüre auch geschieht. Man muss sagen, du wohnst in einem der Hochhäuser in Kiew.
Mhm. Also wir hatten eigentlich schon die Flüge zurückgebucht für den 28.
Mhm.
So, und ja.
Für morgen im Prinzip, ja?
Ja, also vom 8. Montag, dem Montag, ja, für morgen im Prinzip, ja, mhm. Genau. Und dann wurde der Flughafen dicht gemacht und der Flugverkehr eingestellt. Und dann haben wir Buskarten versucht zu bekommen. Die haben wir dann auch bekommen Richtung Polen. Dann stellt sich heraus, dass die Webseite nicht mehr online war, dass die Busgesellschaft nicht mehr reagierte und dass wir, dass es zu gefährlich wäre, am 27. zum Haltestelle zu gehen, um da auf den Bus zu warten. Der würde garantiert nicht kommen.
Mhm.
Und wir würden uns in Lebensgefahr bringen. Man baut immer so ein bisschen Hoffnung auf. Und wenn diese Türme dann wieder einstürzen, weil man keinen Ausweg mehr findet, versucht man wieder eine neue Lösung zu finden, versucht ruhig zu bleiben, nüchtern nachzudenken, die Gefahren und abzuwiegen und jedes Mal wieder die Hoffnung neu aufzubauen jedes Mal, dass es wieder dann nicht klappt, ist sehr zermürbend und man muss wirklich darauf achten, dass man in solche Situationen auch versucht, sich selber dass man ruhig bleibt und dass man sich gegenseitig aufbaut.
Wie sind die Nächte bei euch, wenn ich das fragen darf? Wie kommt ihr in den Schlaf und wie steht ihr auf? Könnt ihr überhaupt einige Stunden durchschlafen? Denn ihr habt euch ja entschieden, bei euch gewissermaßen in der Wohnung zu bleiben. Da fühlt ihr euch noch, ja, aufgrund dessen, dass ihr nicht flüchten könnt. Ihr könnt keine Flüchtlinge sein, weil es zu gefährlich ist, noch am sichersten. Aber wie schläft man?
Also man schläft in Schichtdienst. Es ist so, Irina war ja in München-Gladbach oft.
Mhm.
Und am ersten Samstag im Monat geht da der Flugalarm los. Und den hört man. Den hört man wirklich. Ja, und man kann nichts anderes machen, als erstmal zuhören, bis es wieder vorbei ist. Und wir haben hier das Problem, wir haben auf den Flugalarm gehört und haben den nicht hören können, weil der so leise war. Hier sind alle die Wohnungen alle ziemlich isoliert wegen der Kälte.
Mhm.
Und man müsste dann im Prinzip die Fenster aufhaben, damit man das hören könnte. Also wir hatten uns dann festgelegt, hier in der Wohnung im Flur zu schlafen, weil das der stabilste und statisch sicherste Bereich ist hier im Hochhaus. Und wir haben da Matratze hingelegt, wo wir dann beide drauf schlafen. Und meine Schwiegermutter wollte unbedingt aufs Feldbett liegen. So konnte ihr dann nicht von abbringen, dass sie das macht. Und wir machen Schicht. Das heißt, im Prinzip schläft einer und der andere versucht dann zu hören, ob die Sirenen losgehen, damit wir hier irgendwie raus können hier zu der Grundschule. Da gibt es einen Keller, ein normaler Schulkeller.
Mhm.
Und da sammeln wir uns und versuchen da Schutz zu bekommen.
José, man muss sagen, ihr wohnt in einem Gebäude, in dem auch die Schwester deiner Freundin lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Die haben sich aber entschlossen, zu einem recht frühen Zeitpunkt die Kinder einzupacken und zu flüchten mit dem Auto. Und du hast mir vorab erzählt, dass die Schwester deiner Lebensgefährtin euch dann sagte, nachdem sie schon weg waren, geht in unsere Wohnung, da findet ihr noch Lebensmittel, da findet ihr noch Dinge, die ihr gebrauchen könnt. Ich frage mich, wie sich das anfühlt, in eine mehr oder weniger fremde Wohnung zu gehen, in so einer Kriegssituation und da die Dinge rauszuholen. Was ist das für ein Gefühl? Realisiert man da, man steckt im Krieg?
Also es ergreift mich noch immer, weil
selbstverständlich,
man kommt in eine bekannte Wohnung rein, man sieht die Teller noch auf dem Tisch stehen, die halb aufgegessen sind, man sieht die Kinderzimmer, die wie immer nicht aufgeräumt sind und das Spielzeug überall rumliegt. So man fühlt sich wie ein Verbrecher, obwohl man Familie ist und obwohl man die Genehmigung hat, die Sachen da mitzunehmen. Es ist, wie man das meistens so in Filmen aus Endszenarien sieht, man wühlt die Schränke alle durch, man nimmt sich, was man nehmen kann und wir mussten dann hier die ganzen Sachen, die Lebensmittel hier die Treppe runter tragen, hoch und runter tragen, weil weil wir den Aufzug hier nicht benutzen können unter diesen Umständen. Das war ziemlich anstrengend, hat uns aber gebracht, dass wir ungefähr Nahrungsmittel für 4 Wochen hatten statt für 2 Wochen.
Mhm. Okay. Jetzt hast du mir gerade eben erzählt, bevor wir jetzt hier miteinander telefoniert haben, beziehungsweise bevor ich dich angerufen habe, dass du gerade auf dem Sessel sitzt und noch den letzten Rest Kaffee bekommen hast und dass das ja wohl der beste Kaffee war, den es gerade auf der Welt gibt. Was macht dir Sorgen, was fehlt euch und wie kommt ihr jetzt auch an Lebensmittel vor allem ran, frage ich mich.
Also die Geschäfte sind alle zu. Also man hat vorher gebunkert, ne, und man teilt untereinander. Die Bevölkerung hilft sich gegenseitig. Ich glaube, wir haben hier mehr Wasser gelagert, als dass wir Nahrungsmittel haben. Mhm. So, und wir versuchen das zu rationalisieren. Meine liebe Schwiegermutter, die backt hier Brot bis zum Gehen nicht mehr und versucht alles, Früchten und so weiter, alles, was man trocknen kann, einzutrocknen, damit es lange gelagert werden kann. Ich muss aber sagen, man versucht die Sachen auch zu genießen, die man dann isst. Mhm. Also man ist wirklich mit Herz und Kopf ist man beim Essen dabei und nicht so, wie man das in Deutschland gewöhnt ist, mal zwischendurch, zwischen der Arbeit und so weiter. Ich glaube, von jetzt an werde ich das Essen irgendwie anders sehen und anders genießen.
Was ich auch sehr interessant und was mich auch sehr berührt hat, ist, als du schon vom Brot erzähltest und meintest, man hat trotz dieser Situation, trotz der Angst um das eigene Leben und auch um die Zukunft, einige Momente, in denen man sogar lächeln kann und lachen kann. Und sei es, dass man auf einmal spürt, dass da eben die Schwiegermutter dieses leckere Brot irgendwie backt. Also würdest du sagen, diese Angst ums Leben macht dir das Leben vielleicht auch einfach bewusster?
Ja, also wie soll ich das sagen? Man wünscht sich das nicht, diese Situation. Aber es ist tatsächlich so, man sitzt hier auf dem Couch und denkt darüber nach, ob man eine Lösung findet, hier aus Kiew zu flüchten, ob man das überleben wird, ob man seine Kinder sehen wird, die in Deutschland leben, seine Freunde und Verwandten. Und dann riecht man auf einmal frisch gebackenes Brot.
Es ergreift dich sehr, aber weißt du, José, ich glaube, und das ist ganz wichtig auch zu sagen, und das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, das zu sagen, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit uns zu unterhalten in so einer Situation, ja, und deine Eindrücke zu schildern. Und so kontrolliert und so ruhig zu sein, das hat mich die letzten Tage unheimlich beeindruckt und das tut es nach wie vor. Also bitte tu dir keinen Zwang an. Ich kann dir sagen, dass... sondern ich weiß, dass hier sehr, sehr, sehr viele Menschen genauso fühlen wie du. Und ich sehe persönlich, wenn ich das sagen darf, gar keinen Sinn darin, da irgendwas zurückzuhalten. Und ich will dir ein Beispiel nennen. Steffi hat uns nämlich gerade über die Welle Niederrhein Hotline über WhatsApp geschrieben. Sie schreibt: Guten Morgen, ich habe keine Frage an José, aber ich wünsche ihm und allen ukrainischen und auch russischen Menschen alles Liebe und viel Kraft. Unsere Herzen sind bei euch. Und diese Kommentare, die kriegen wir immer wieder zu hören. Und ich möchte dir jetzt gleich direkt auch nochmal etwas vorspielen. Denn wir waren in St. Tönis hier bei uns am Niederrhein und haben eine kleine Umfrage gemacht, denn es gab eine Demonstration für die Ukraine, eine Art Mahnwache. Und hör einfach mal, was die Menschen gesagt haben.
Also auf irgendeine Art und Weise Unterstützung leisten, auch wenn man sich total machtlos fühlt eigentlich.
Unendliches Mitleid mit den Menschen in der Ukraine, einen wahnsinnigen Hass auf Putin.
Einfach nur ein bisschen Solidarität zeigen.
Ich komme selber aus Russland und ich bin auch für Ukraine. Und natürlich, ich unterstütze nicht unseren Präsident.
Ich habe Verwandte da und ich weiß, wie schwierig das ist und wir leiden mit.
Was macht das mit dir, zu hören, wie es den Menschen hier am Niederrhein damit geht und was sie dir zu sagen haben? Und ganz vielen Menschen, die gerade in der Ukraine sind, ganz gleich, ob sie Ukrainer sind oder eben nicht.
Also das gibt mir Hoffnung. Wir fühlten uns hier wirklich in den Stich gelassen und nicht nur von Deutschland, von der Europäischen Union und von einem Teil der Welt. Es gibt mir Hoffnung. Man sieht es jetzt auch hier in den Medien und in den verschiedenen Netzwerken. dass Leute wachgerüttelt werden und dass man merkt, es ist nicht nur der Kampf der Ukrainer, das ist der Kampf für unsere Freiheit von allen und auch der Kampf gegen Despoten, die wir so eigentlich nicht auf unsere Welt zulassen sollten. Wir sind eine Welt, wir sind sehr nah aneinander gerückt und es kann sich kein Land oder kein Despot erlauben, so einen Krieg wieder anzufangen. Das müssen wir verhindern. Es gibt eine Vereinigte Nationen und die sollte eigentlich die Rolle übernehmen, solche Sachen zu verhindern.
Wenn ich dich fragen darf, und ich weiß, das ist natürlich auch ein sehr sensibles Thema, aber wir haben gerade in dieser Umfrage in St. Tönis ja auch eine Frau gehört, die ursprünglich aus Russland kommt und die ganz klar gesagt hat, ich bin nicht für das, was der russische Präsident tut. Und wir bekommen über Eilmeldungen, über die Tickermeldung, über Korrespondenten in Moskau zum Beispiel auch mit, wie überraschend dann doch groß der Widerstand oder zumindest auch die Kraft in Russland gegen diese Militäraktion und gegen diesen Krieg ist. Wie sehr bekommt ihr das mit und was haltet ihr davon? Was hältst du davon?
Also wir waren überrascht. Also es herrscht hier wirklich die Meinung, wie soll ich das sagen? Nicht, dass die Russen feige sind, aber dass sie über die Jahre durch die Unterdrückung einfach keine Kraft mehr haben, sich aufzulehnen gegen die Regierung. Und wir waren überrascht über die ersten 6 Leute, die da an der Ecke irgendwo, ich glaube in Moskau oder St. Petersburg war, protestiert haben, die dann verhaftet wurden. Es wurden immer mehr. Dann waren es auf einmal um die 1.800. Jetzt haben wir Märsche gesehen, komplett in Russland. Und das ist eigentlich, was ich erhofft hatte. Ich hatte erhofft, dass die Regionen, die vom Russland unterdrückt werden und die, wo die Bevölkerung keine Freiheit genießt, dass die Situation nützen, um endlich mal diese Unterdrückung von sich zu zerlegen, indem sie aufsteht und auf die Straße geht. Und das würde uns ja auch helfen, weil dann hat Russland nicht nur einen Kampf zu führen, sondern ein interner Kampf und ein Kampf an einer anderen Stelle.
Wir wollen gleich
unsere Chancen natürlich hier vergrößern.
Wir wollen gleich natürlich auch nochmal darauf schauen, wozu sich der Bundestag entschlossen hat. Es gab heute eine Sondersitzung des Bundestages und so einiges ist klar, nämlich vor allem, dass es nicht nur bei Gerede bleiben soll, zumindest hat Bundeskanzler Scholz sich sehr deutlich positioniert und schon jetzt ist klar, Deutschland wird neben vielen anderen Ländern handeln. 100 Milliarden Euro zusätzlich soll es jetzt für die Bundeswehr geben. Bundeskanzler Scholz hat im Prinzip auch die Menschen darauf vorbereitet, dass es natürlich auch möglicherweise dazu kommen kann, dass auch wir das natürlich spüren. Und dennoch ist die Solidarität natürlich ungebrochen und das spürt man natürlich auch. José, ich möchte uns eine ganz kleine Pause gönnen, ein bisschen Musik spielen und auch ein bisschen Werbung. Und ich freue mich darauf, gleich nochmal weiter mit dir zu sprechen und nochmal deine Eindrücke zu hören. José Salgado ist also bei uns zu Gast heute im Welle Niederrhein Talk, ist aktuell in Kiew, kommt hier vom Niederrhein und schildert uns seine Eindrücke aktuell aus der Ukraine.
Welle Niederrhein, der Talk am Sonntag.
Heute mit einem sehr besonderen Talk am Sonntag. Mein Name ist Raf Alhamdan. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute einen Gast. Allerdings sitzt er nicht bei mir im Studio wie üblicherweise, sondern ist am Telefon. Denn wir sprechen heute mit José Salgado. José, du bist am Telefon. Hi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo.
José, wir haben jetzt gerade eben schon ein bisschen miteinander, nicht nur ein bisschen, wir haben schon gut miteinander geredet. Kurz zur Einordnung, José, du kommst hier vom Niederrhein. Ursprünglich hast du die holländische Staatsangehörigkeit, hast jetzt aber viele Jahre in Mönchengladbach gelebt und lebst auch weiterhin hier bei uns am Niederrhein, bist aber aktuell in Kiew mit deiner Lebensgefährtin. Sie ist Ukrainerin und Du bist inmitten dieser katastrophalen Lage, inmitten des Ukraine-Krieges in Kiew und sitzt im Prinzip mit deiner Lebensgefährtin und ihrer Mutter fest in einer Wohnung, in einem Hochhaus in der Hauptstadt. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie ihr so die ersten Tage erlebt habt. Ich würde aber auch gerne mal fragen, wie es eigentlich deiner Freundin, deiner Schwiegermutter, euren Freunden vor Ort, euren Nachbarn so geht. Du hast nämlich immer wieder von einer großen Stärke und einer großen Solidarität unter den Ukrainern gesprochen.
Ja, also was uns hier angeht, machen wir uns eigentlich Sorgen um unsere Stieftochter und Tochter von Irina, meine Lebensgefährtin. Die ist auf die andere Uferseite. Das ist ungefähr 10 bis 15 Kilometer vom Regierungsdistrikt Region entfernt, da wo die heftigen Kämpfe sind. Das sind die Sorgen, die wir jetzt hier im Moment haben. Was ich sagen muss hier über die Ukrainer selber, sehr herzhaft und leidenschaftlich und versuchen hier alles wirklich ans Laufen zu halten. Es gibt eine Organisation, die heißt hier so ungefähr wie Heimatschutz. Das sind einfach nur Bürger, die sich registrieren lassen, um irgendwas zu tun. Ob das jetzt Sandsäcke zusammenzubinden ist für die Straßensperrungen, ob das jetzt ärztliche Hilfe ist oder was dann auch. Es gab so viele Menschen, die helfen wollten, dass die Registrierungsstelle gar nicht mehr mitkam und keine Leute mehr aufnehmen konnte. Und trotzdem wurde dann weiter geschuftet und gearbeitet. Militärleute gehen vorbei an den Häusern und erklären die Bewohner, was sie machen können, damit sie zum Beispiel die Panzer bekämpfen können. Es werden Bäume gekappt, es werden Gräber gegraben, Leute mit Bagger fangen an, Gräber zu graben, sodass die Panzer Schwierigkeiten bekommen.
Aber das ist spannend.
Können.
Das bedeutet also, die Leute harren sozusagen der Dinge gar nicht aus, sondern es ist, als ob es einen Energieschub geben würde, als ob man fast schon motiviert da rangeht.
Ja, das ist die Mentalität hier in der Ukraine. Sie haben hier gelebt über all diesen sie haben hier gelernt über all diese Jahrhunderte, wo sie unterdrückt wurden. Sobald die Widerstand bekommen, geben die mehr Widerstand zurück. Mhm. Und das ist sehr typisch für die ukrainische Bevölkerung. Und desto mehr Druck sie bekommen, desto mehr Druck geben sie zurück und desto enger gehen sie zusammen. Es ist unglaublich, was man hier teilweise sieht, dass ein Dorf sich zum Beispiel, alle Männer sich zusammentun und sich auf der Straße stellen und ohne Bewaffnung Panzerkolonnen zum Stehen bringen, dass sogar hier Straßengangs russische Militärs verprügeln und den Kettenfahrzeuge abnehmen. Aber auch ganz schlichte Sachen, dass man Empathie füreinander hat, dass man sich gegenseitig hilft, das ist großartig hier.
Ich frage mich tatsächlich auch ein bisschen, und das ist das, was mich irgendwie auch sehr umtreibt. Jetzt sitze ich ja hier in Deutschland und wir telefonieren gerade miteinander. Ich muss jetzt keine akute Angst oder keine akute Sorge haben, so wie du oder auch deine Familie. Und ich frage mich, dieser Alltag, also wie geht man im Alltag, jetzt habt ihr schon einige Tage mit dieser Situation umgehen müssen, wie geht man im Alltag damit um? Also konsumiert ihr die ganze Zeit die Nachrichten? Hört man Musik? Macht man Sport? Wie sieht das aus? Man ist ja umgeben permanent von dieser Angst.
Also ich bin eigentlich eine Person, der eine bestimmte Morgenroutine hat. Also mache meinen Morgensport und frühstücke dann in Ruhe und fange dann an, meine IT- oder Design-Tätigkeit. So habe ich das dann letzte Zeit gemacht. So, und das ist hier unmöglich. Ich habe gedacht, okay, du kannst hier versuch dich fit zu halten, versuch dich mental hochzuhalten, aber das ist so ermüdend. Ich hatte das nie erwartet. Der Körper, der verliert so viel Energie und Power, Man muss sich dann wirklich ausruhen, schlafen, gucken, dass man so viel wie möglich Schlaf bekommt, dass man genügend isst. Und klar, man wird zum Media-Junkie hier. Man guckt ständig, was los ist in der Welt, ob sich da was verändert. Ich habe noch nie so viele News-Apps auf mein Handy installiert wie jetzt. Von Al Jazeera bis BBC und CNN und so weiter, auch Deutsche Welle. Und also wir suchen Informationen, Irina sucht Informationen aus der Ukraine, weil mein Ukrainisch ist leider nicht so gut und ich kann ein bisschen Kyrillisch lesen, aber das wäre es dann auch. Und wir ergänzen uns hier sehr gut, wir geben uns gegenseitig die Informationen, machen uns gegenseitig Hoffnung. Wir nehmen aber auch kleine Momente für uns, wo wir alles zur Seite legen und einfach Tee trinken, abwarten so, und Kuchen essen. Ja, so.
Wie ist das für dich, den Kontakt zur Familie in Deutschland zum Beispiel zu halten? Telefoniert ihr, so wie wir das jetzt gerade tun? Schreibt man? Ist man permanent ohne Pause im Kontakt? Und wie geht es dir damit zu wissen, dass Freunde und Familie sich natürlich viele Sorgen machen?
Ja, man fühlt sich schuldig. Also ich bin ja hier hingeflogen, obwohl ich wusste, dass es Krieg geben könnte. Ja, aber ich hatte in den letzten 3 Jahren, wo ich mit Irina zusammen war, haben wir viel erlebt. Und es gab ja viele Situationen, auch Corona. Und ihr Vater ist dann auch gestorben, wo sie ganz alleine war. Und
sehr schwierige Zeiten.
Ja, ich kann und dieses das Mal wollte ich sie nicht alleine lassen. Ja, und bin rübergeflogen. Und ich habe Schuldgefühle meiner Ex-Frau gegenüber und meine Kinder, dass ich die im Prinzip im Stich gelassen haben. Sie versuchen mich natürlich aufzumuntern, dass ich eine Begründung dafür habe, dass es ein guter Grund ist, hier in Kiew zu sein. Meine Freundeskreise, also man weiß, dass man Freunde hat, aber jetzt erst recht weiß man, welche Freunde auch wirklich Freunde sind. Wir kriegen hier Unterstützung bis zum Gehen nicht mehr. Die schlagen sich teilweise die Nacht um die Ohren, um uns zu unterstützen. Bei denen herrscht auch eine bestimmte Panik. Man hat ständig gesagt, wieso springst du nicht auf den Zug? Wieso machst du das nicht? Wieso machst du dies nicht? Weil die Informationen in Deutschland ganz einfach andere waren als hier in Kiew.
Das zeigt man ja auch oder das sieht man ja auch politisch, denn so geht es, glaube ich, sehr vielen Menschen aktuell in Deutschland. Man weiß natürlich um diesen Ukraine-Konflikt. Man hat die Krim-Krise natürlich sehr, sehr gut im Kopf. Die ist jetzt schon einige Jahre her und dann lange Zeit hat man, ja, man muss auch vielleicht einfach zugeben, sich nicht genügend vielleicht gekümmert. Man hat nicht genauer hingeguckt. Dann kam natürlich Corona hinzu. Und jetzt stecken wir eben in einer Situation, in der man sich fragt, warum haben wir nicht viel, viel eher reagiert? Ganz besonders, weil ja schon am Montag Präsident Putin verkündet hat, dass er eben das tun möchte oder zumindest gewisse Gruppen anerkennen möchte in der Ukraine. Also eine wirkliche Überraschung ist das eigentlich nicht. Und dennoch hat es irgendwie sehr viele Menschen sehr überrumpelt. Wie naiv, glaubst du, sind wir nicht nur als EU, sondern eigentlich als Weltgemeinschaft daran gegangen?
Ja, ich glaube, man hat sich einfach in diese Sicherheit, die wir in Deutschland haben, so einschläfern lassen. Ne? Man soll eigentlich froh sein, dass man ein vereintes Europa hat, dass man die EU hat, weil die hat jahrelang Frieden garantiert. Und ich bin ein EUer. Ich habe so unterschiedliche Kulturen in mir.
Das ist übrigens auch sehr spannend. Na, das ist, muss man auch sagen, übrigens sehr spannend. An dir oder an deinem Beispiel lässt sich eigentlich diese Misere sehr gut spiegeln. Du bist in Portugal geboren, du bist in den Niederlanden aufgewachsen, du hast einen niederländischen Pass, du hast jetzt Jahrzehnte in Deutschland am Niederrhein gelebt, in Mönchengladbach. Das tust du ja im Prinzip nach wie vor. Du bist zusammen mit einer ukrainischen Frau, also europäischer, internationaler könntest du gar nicht sein und steckst jetzt eben in dieser Situation. Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit, denn das haben wir im Vorfeld ja auch überlegt und gemerkt, wie schwierig das ist, aber erklär uns mal kurz, wie schwierig ist es für dich überhaupt Hilfe, anzunehmen im Prinzip von, dass du oder dass ihr daraus möchtet? Also was könnte denn jetzt theoretisch passieren, damit du aus Kiew rauskommst?
Also wir brauchten erstmal Kaffee und Ruhe und Zeit. hier abzuwarten. Wir können wirklich nichts anderes machen. Wir sitzen, wir hätten uns schon lange unsere Stieftochter, also meine Stieftochter und ihren Freund Igor rübergeholt, wenn wir das gekonnt hätte. Man kann nicht über die Brücken, es ist so gefährlich. Öffentliche Verkehrsmittel sind nicht vorhanden. Die Metrostation ist die einzige richtige Schutzstelle für die Bevölkerung, die ist voll mit Flüchtlingen, mit Leuten, die Schutz suchen. Wir hatten kilometerlange bis zur polnischen Grenze Staus hier. Autos, die liegen geblieben sind, weil der Sprit ausgegangen ist. Wenn man dann Sprit kaufen wollte, konnten viele sich nicht leisten, weil die Preise so in die Höhe gegangen sind. Die Situation, es war unmöglich, hier rauszukommen. Auch am Bahnhof gab es extra Züge, aber dahin zu kommen, wäre lebensgefährlich gewesen. Wir haben übrigens seit gestern 17 Uhr bis Montag 8 Uhr haben wir Ausgangssperre.
Und trotzdem seit der letzten Nacht habt ihr euch gewagt und seid dann aus der Wohnung raus, um zu dieser besagten Grundschule zu gehen, die eben einen Keller hat. Gab es einen konkreten Grund? Also was hat euch angetrieben, das dann doch zu versuchen und rauszugehen aus eurer Wohnung?
Also Irina ist sehr gut vernetzt hier, weil sie auch eine Skateschule hat. Und da haben wir dann irgendwann mal eine Nachricht bekommen, dass Menschen mit Kontakt so in höhere, ich sag mal, Regionen, dass sie gesagt haben, der Schutz vom Flur ist nicht mehr ausreichend. Man vermutet, dass man flächendeckende Bombardierung der Zivilbevölkerung stattfinden wird. Kiew ist umsingelt. Die Raketenfahrzeuge, die Raketen, die haben eine Reichweite von 20 Kilometer und die Durchschlagskraft ist ungefähr 7 Stockwerke. Das heißt, man muss gucken, dass man tiefer kommt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir hier alles, was wir vorbereitet hatten, zusammengepackt haben. Mussten leider unsere Tiere, unsere Katzen hier lassen und sind dann rübergegangen zur Schule. Glücklicherweise ist die ungefähr 500 Meter von hier entfernt.
Wie war das für euch, diese 500 Meter zu gehen? Wie fühlt sich das an, diese 500 Meter zu laufen?
Das Problem ist, dass im Moment alle sehr nervös sind und alle sehr aufmerksam sind. Also ich musste feststellen, dass die Bevölkerung wirklich sehr aufmerksam ist und überall Marker findet für irgendwelche Militärziele. Es werden hier Saboteure verhaftet am laufenden Band, weil die Bevölkerung sehr, sehr aufmerksam ist. Das hat aber auch einen Nachteil und auch einen großen Gefahr, weil der Heimatschutz ist so ein bisschen wie Bürgerwehr. Und als wir dann da an der Eingang vom Keller ankamen, wurde mein Pass auch kontrolliert und man hat mich dann auch gefragt, wieso ich so spät komme und was ich eigentlich in Kiew noch mache. Aber das ist alles gut gegangen. Irina und ihre Mutter haben da
das Ganze dann aufgeklärt.
Erklärt. Aber es ist sogar aufgefallen, dass meine Schwiegermutter, die eigentlich aus der Krim kommt, hat einen anderen Akzent und sogar sie wurde der gefragt, wieso sie hier ist und so weiter, weil man es aufgefallen ist, dass sie ein anderer, ja.
Das Misstrauen ist also auf jeden Fall da und das ist irgendwie, glaube ich, in so einer Situation zumindest nachvollziehbar, dass es diese Gedankengänge gibt. Ihr habt es dann aber auch zur Schule geschafft. Habt ihr die Nacht dort jetzt verbracht oder seid ihr wieder zurückgekommen? Ihr seid ja jetzt aktuell in eurer Wohnung wieder.
Ja, wir sind jetzt aktuell in unserer Wohnung seit ungefähr 6:30 heute Morgen. Wir haben da die ganze Nacht verbracht. Glücklicherweise haben wir den Teil vorher auch schon ausgekundschaftet und haben den Teil genommen, den wir als sicherster empfanden, der aber ein bisschen mehr abseits von der Schule ist. Und da waren, ich schätze mal, so um die 80 Bewohner. Das und Ja, es ist ein Keller. Es ist ein Keller, wie man sich einen Schulkeller vorstellt. Ne? Mit verstaubten Stühle, mit alten Tische, Bürostühle ohne Rollen, überall Staub auf dem Boden. Aber wir waren total froh. Wir haben uns direkt auf die ersten Stühle gesetzt, die uns zur Verfügung standen. Und im Nachhinein habe ich erst angefangen zu überlegen, wir sitzen hier mitten vom Raum, wir sollten eigentlich mehr an der Wand. Da fängt man an nachzudenken, wo man am sichersten stehen sein könnte, für den Fall, dass man einen Treffer hat. Und dann guckt man sich die Stahlträger an und denkt, okay, da sollte man vielleicht besser wegbleiben.
Kann ich mir das vorstellen, wenn du in so einer Situation bist, mit dir zum Teil ja auch vollkommen fremden Menschen spricht man miteinander, freundet man sich sozusagen schneller an, weil man in derselben Situation gerade steckt. Was geht da in einem vor und wie sind vor allem die Gespräche mit den anderen Menschen dort?
Also es findet kaum Gespräche statt, weil jeder ist in seinen Defense-Modus, in seinen Schutzmodus. Mhm. Und es ist nicht gewollt. Es ist einfach so, dass der Körper sagt, pass auf. Und das braucht dann so seine Zeit. Also es wurde auch viel gelacht nach einige Stunden, weil einige Herren hatten sich da zum Schlafen gelegt und haben um die Wette geschnarcht. Und es war so schön zu sehen, wie meine Schwiegermutter und meine Irina sich da abgerollt haben, zusammen mit allen anderen Frauen, wie die Männer sich da so benommen haben, sage ich mal so. Also es gibt auch diese Momente, aber viel gesprochen wird nicht. Aber ich weiß ganz sicher, dass wenn was passiert, halten die da alle zusammen. Mhm. Ja, also man kann sich darauf verlassen. Und das schönste Moment war eigentlich, als wir dann heute Morgen rauskamen und wirklich unser Körper sagte zu uns, ihr lebt. Ne? Und alles steht noch. Es ist nichts hier bombardiert worden. Es
war eine ruhige
alles.
Nacht, ja.
Ja, es war eine ruhige Nacht und anscheinend haben die Russen das nur benutzt, um den als Bluff, um die Bevölkerung zu demotivieren. Mhm. Aber wir alle haben hier noch Angst, dass es nur ein Trick ist. Und wir sind heute sehr wachsam und morgen auch, weil es ist nicht das erste Mal, dass solche Sachen so angekündigt werden und dann in dem Moment, wo man aus dem Keller kommt, dann die Angriffe starten.
Es ist makaber für mich, dass wir uns jetzt noch unterhalten. Wir haben noch einige Minuten Zeit miteinander, José. Und ich ja weiß, dass wir gleich auflegen werden und dass ich dann hier diese Radiosendung beenden werde, dass auch alle, die uns gerade zuhören, das Radio mehr oder weniger ausschalten könnten oder einfach zu ihrem normalen Alltag in diesen Sonntag übergehen können, mit dem Wissen, dass das bei dir und deiner Familie gerade vor Ort in Kiew ganz anders aussieht. Ich weiß nicht, wie makaber das für dich klingt, aber ich habe da tatsächlich ein sehr schlechtes Gewissen und frage mich ganz doll, was dir helfen könnte, was wir vielleicht irgendwie mittragen können, abseits dessen, dass wir uns jetzt gerade miteinander unterhalten. Wozu forderst du uns auf?
Also ich fordere nicht nur euch auf, sondern eigentlich die Welt auf, die Ukraine nicht zu vergessen und vor allem jetzt den Umbruch mitzuhelfen. Wir stehen jetzt wirklich hier an einem Punkt, wo wir alle ein bisschen Hoffnung haben, weil wir sehen, dass wir einige Erfolge hier hatten. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es so weitergeht. Jetzt wäre es für die Ukraine wichtig, dass der Luftraum gesperrt wird für alle Militär und für Zivilflugzeuge ist es ja schon, sodass die Bevölkerung geschützt wird. Es geht sich hier nicht um Beschuss auf Militärfahrzeugen oder ukrainische Militär zu vermeiden. Es geht sich herum, um die Bevölkerung zu schützen. Ja, ich hatte für heute Morgen also ganz andere Bilder im Kopf. Und ich bin ganz froh, dass die sich nicht bewahrheitet haben. Aber es kann noch immer passieren. Und wir brauchen jetzt hier die Unterstützung. Und ich sehe auch, dass es anläuft. Aber ich war gestern auf dem Weg zur Keller und habe gedacht, ach toll, die Abwehr wird jetzt von Deutschland geliefert, die hätten wir gerne ein paar Stunden früher gehabt. Mhm. Wir wollen einfach nicht im Stich gelassen haben, weil wir kämpfen hier auch den Kampf für alle da. Ja.
Das ist genau der Punkt, der von vielen Stellen gerade auch kommt, ne? Dass dieser Konflikt oder dass der Krieg in der Ukraine kein Krieg ist, nur zwischen Russland und der Ukraine, sondern eben, da geht es eben auch um die Demokratie, um die Freiheit Europas und eigentlich auch der gesamten Welt. Ich kann dir sagen, José, ich weiß nicht, inwiefern du vielleicht schon Bilder gesehen hast, aber es gibt Tausende, die jetzt konkret hier in Deutschland demonstrieren. Berlin ist gerade proppenvoll. Es gab ja auch bei uns hier schon ganz konkret am Niederrhein schon auch die ersten Menschen, die zusammengekommen sind. Wir haben es vorhin gehört. Wir haben eine kleine Umfrage gespielt von einer Demo in St. Tönis und ich kann nur hoffen, dass ihr durchhaltet. Und José, ich habe das ja schon gesagt, ich freue mich darauf und hoffe ganz, ganz doll und denke da, glaube ich, auch nicht nur alleine so, dass es wunderschön ist, wenn wir dich dann einfach auch nochmal bei uns im Studio haben. Wir haben jetzt leider nur noch wenige Augenblicke Zeit. José, vielleicht kannst du uns noch einmal kurz sagen, worauf würdest du dich jetzt gerade freuen? Also die Kleinigkeiten, die wir jetzt zum Beispiel hier, die für uns ganz normal sind und die wir genießen könnten. Was ist es bei dir, außer der Kaffee, von dem du gesprochen hast, den ich dir natürlich von Herzen gönnen würde?
Ja, freuen tut mir wirklich, dass ich weiß, dass all meine Liebsten in Sicherheit sind. Mhm. Na, ich bin froh, dass meine Kinder in Deutschland sind und da sicher sind. Und meine Freundin auch. Und ich fühle mich teilweise auch schuldig, weil ich weiß, dass meine Stieftochter nicht das Glück hatte, in Deutschland zu sein jetzt mit ihrem Freund. Und wir hoffen, dass wir uns schnell zusammenführen können und dass wir irgendwann kurzfristig, also wir kalkulieren da so 2 bis 3 Wochen vielleicht, wieder nach Deutschland gehen können.
Mhm. José, wir werden natürlich den Kontakt weiterhin zu dir halten und darauf schauen, wie es euch geht. Darauf schauen, wie auch sich die nächsten Tage entwickeln und natürlich dich auch nochmal befragen und immer mal wieder schauen, wie der aktuelle Stand bei euch ist. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei dir bedanken für deine Eindrücke, für die Bilder, die du uns geschildert hast, fürs Mitnehmen und auch dafür, dass du uns so ein bisschen deine Augen gegeben hast und deine Erfahrung mit uns geteilt hast.
Okay, danke. Darf ich noch ganz kurz was sagen?
Natürlich.
Also ich bin kein Ideologist, aber ich würde gerne 2 Worte sagen. Slava Ukraina.
Und ich höre daraus, wie sehr dich das berührt und wie sehr du auch ein Teil der ukrainischen Gesellschaft geworden bist und vielleicht sogar auch, wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, dort auch nochmal insofern die Treue hältst, dass du dieser Gesellschaft und dieser Kultur und dem Land nochmal das gibst, was sie dir scheinbar gegeben haben. Das hört man sehr deutlich raus. Ich danke dir, José, für deine Zeit und wünsche dir alles, alles Gute. Wir halten den Kontakt und hier bei Welle Niederrhein werden wir euch natürlich weiterhin informieren über die aktuelle Situation im Ukraine-Krieg, aber natürlich auch speziell rund um José und seine Situation. Den gesamten Talk, den könnt ihr später auch nochmal bei uns auf unserer Homepage hören, welleniederrhein.de. Und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr natürlich auch eure Eindrücke, eure Erfahrungen mit der Situation, aber auch eure Gedankengänge dazu mit uns geteilt habt. José, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Du merkst es, natürlich, ich nicht nur ich, sondern ich glaube ganz viele Menschen gerade, die dir zugehört haben, drücken dir die Daumen und denken an euch und haltet bitte durch, bleibt ruhig und vor allem bleib auch so klar, wie du jetzt auch so die letzten Tage auf mich gewirkt hast.
Danke.
Ich bin Rafael Hamdan.
Liebe Grüße.
Gerne. Ich bin Rafael Hamdan. Bis bald.
Der Talk am Sonntag. Immer sonntags zwischen 13 und 14 Uhr bei Welle Niederrhein. Und jederzeit online auf welleniederrhein.de.